Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und ich begrüße heute wie immer den lieben Jan Fabio Lamalfa und Thomas Sünder. Moin ihr beiden.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Moin.
Wir haben ja heute eine Sondersituation. Das Heft ist noch nicht zusammengebaut. Ihr kennt nur den zum größten Teil zumindest die Inhalte in Einzel-PDFs sozusagen. Aber also aus terminlichen Gründen machen wir die Aufzeichnung heute schon. Was ist euch denn so hängen geblieben, als ihr mal geguckt habt, was da so alles zu euch kam per E-Mail?
Naja,
die pure Fülle.
Dann, welche Fülle hast du denn so festgestellt, Thomas?
Ja, also mal wieder viele unterschiedliche Themen. So von angefangen von neuen Orthoplastikmaterialien, neue Geräte. Auch ganz interessant, so sagen wir mal Brancheneinblicke, wo es auch was, also ein Thema, was mehr als einmal genannt wird, ist so die Problematik, dass die Krankenkassenabrechnung so schwierig ist und so viel Zeit einnimmt. Das wurde auch in einem Artikel, den Dennis geschrieben hat, quantifiziert. Also sehr spannend.
Ähnlich wie Thomas schon sagte, wir haben wieder ein omnidirektionales Hahaha-Heft beieinander, wo man sagen kann, wir haben doch viele, viele Teilthemen und Bereiche doch schwer abdecken können, ob es, wie gesagt, Geräte sind, ob es das Thema Krankenkassenabrechnung, Otoplastiken. Aber ich denke auch an die Hörpartner-Geschichte, Dennis.
Richtig, Martin Scharschmel hat die uns geschrieben. Als er mir davon erzählt hat, fand ich das total interessant und habe ziemlich schnell Interesse bekundet. Wahrscheinlich wird es die Titelgeschichte. Es ist zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht ganz sicher. Aber da sprechen vier Damen darüber, wie es eigentlich ist, verkauft zu werden. Hat jetzt natürlich nichts mit Prostitution zu tun, sondern man arbeitet in einem Geschäft und das wird von einem der Großen, wie es ja so häufig da draußen passiert, aufgekauft. Und die haben das irgendwie dann zum zweiten Mal erlebt, landen dann aber bei den Hörpartnern, sind am Anfang noch skeptisch und erzählen, wie sie sich dann da doch beginnen, wohlzufühlen. Fand ich ziemlich cool.
Und da sind wir wieder bei dem Thema, das Jana Ritter ja auch letzte Ausgabe ja schon so schwer angerissen hat, dass es ja in jedem Betrieb gewisse Werte gibt, denen man sich als Mitarbeiter verpflichtet fühlt.
Genau.
Und was das mit einem machen kann, wenn du dann ein, zwei, vielleicht auch in Zukunft öfters mal verkauft wirst.
Ja.
Das ist immer so eine Geschichte, die Mitarbeiter erstmal mit sich selbst vereinbaren müssen.
Kurzum, wie gesagt, es geht halt einfach um die Perspektive von Mitarbeiterinnen ganz konkret in diesem Fall, wie sie es erleben, wenn der Betrieb oder ihr Arbeitgeber verkauft. Und da das ja jetzt nicht so ungewöhnlich ist, habe ich mich sehr gefreut, das einfach mal ein bisschen detaillierter in einem Artikel aufbereitet zu bekommen. Und den veröffentlichen wir in unserer neuen Ausgabe.
Ja, und was auch noch ganz interessant ist, dass eine neue Art Gehörschutz auf den Markt gekommen ist von Egger. Nämlich einer, wo man zwischen zwei verschiedenen Dämmwerten wählen kann und es umschalten kann. Da wollen wir jetzt,
Egger Switch, habe ich auch
genau,
gesehen.
Und genau, da wollen wir jetzt gar nicht so viel dazu erstmal erzählen, weil Egger war so nett, mir ein paar zu bauen und ich werde die einfach mal testen. Und da können wir dann in der nächsten Folge dann mal mehr dazu sagen.
Da bin ich ja gespannt. Das kann man per Hand einfach umschalten, ne? Sozusagen.
Genau,
da ist, also mit so einem Kippschalter.
Da ist eine Klappe drauf, wo man draufdrücken kann und dann hat man praktisch entweder einen niedrigeren oder einen höheren Dämmwert. Einfach dadurch, dass es dann noch mehr verschlossen ist, wenn es zu ist und ansonsten geht halt ein Schlitz auf und dann trifft der Schall eigentlich auf den eigentlichen akustischen Filter erst.
Ja.
Es klingt super. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Wie gesagt, ich kriege jetzt welche und am Wochenende bin ich zufälligerweise auch auf einer Party, wo ich es bestimmt einsetzen kann, ausprobieren kann.
Sehr schön. Aber Jan, kommen wir doch mal zu einer von deinen Geschichten. Du hast mehrere geschrieben fürs neue Heft, aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir über deinen Besuch in Köln sprechen wollen. Du hast da ein Fachgeschäft besucht. Es ging aber nicht nur darum, die beiden Inhaber zu interviewen. Es war noch ein übergeordneter Anlass. Was war da los?
Naja, also Sache ist ja die, dass ja ganz oft wir auch in Kontakt mit Laboren stehen und ich ja die Erfahrung immer wieder mache, dass zwischen dem, was laborseitig kommuniziert wird und dann am Ende des Tages bei den Akustikern landet, manchmal ein Unterschied ist. So, und wenn mir jemand dann kommt und mir vorschlägt, oh, wir haben ein ganz tolles, super klasse neues Produkt, neues Material, whatever, dachte ich mir, und das war in dem Fall von MegoHead der Fall, die mit einem neuen Hochleistungspolymer an den Markt gehen.
Kein Keramik an dieser Stelle, muss man da ja mal sagen.
Exakt, deswegen nennt sich das Produkt auch Mego Next, was auf der EuH und der Industrieausstellung ja auch schon angeteasert worden ist, aber damals noch nicht am Markt erhältlich war.
Okay.
Und das Produkt wird jetzt ist jetzt zum 1.4., glaube ich, offiziell am Markt eingeführt worden. Und ich war im Vorfeld schon darüber involviert und informiert und machte dann der Frau Mirzoyan und dem Herrn Golokow den Vorschlag: Was haltet ihr davon, dass wir uns einfach bei einem eurer Kunden, die das schon getestet haben, mit in der Testphase waren,
ja,
ob wir das da mal nicht gemeinsam besprechen. Und deswegen bin ich zu Schmidt und Kleen nach Köln und habe dort ein tolles Gespräch, wie gesagt, über das Hochleistungspolymer führen dürfen mit den Vieren. Und ich glaube, da ist auch einiges dabei rausgekommen.
Was würdest du denn sagen, ist es so sehr nötig oder brauchte es noch einen weiteren Werkstoff? Oder auch an Thomas die Frage, wie siehst du das?
Also ich finde, wenn das Material Eigenschaften hat, die kein anderer hat, hat es auf jeden Fall seine Berechtigung. Also was ich aus dem Artikel rausgelesen habe, ist, dass es in gewisser Weise elastisch ist, aber angeblich trotzdem dieselben antibakteriellen, sage ich jetzt mal, Eigenschaften hat oder dieselbe Hautverträglichkeit wie eben so richtig harte Materialien wie Titan oder Keramik, wenn ich das richtig verstanden habe, oder, Jan?
Ja, es geht nicht ganz so hoch in der Dichte. Ja, es ist aber deutlich über Acrylen zu verordnen. Ja, also es hat nicht die Stabilität und Dichtigkeit, also ne, das hat ja was vom Material her zu tun, ne, Atome und so ein Zeug, wie Titan, ganz klar. Aber es ist halt deutlich höher und bietet dennoch eine gewisse Flexibilität gegenüber einem Acryl.
Okay. Also ihr sagt, es brauchte das.
Es ist den Aussagen nach, die ich da einsammeln durfte, mit Sicherheit eine Alternative in gewissen Fällen, wo dir nichts anderes hilft. Also man muss es ja auch immer kundenseitig sehen. Am Ende des Tages muss der Kunde 24 Stunden damit am Tag rumlaufen. Und
ja,
es gibt immer Parameter, die auf einen Kunden zugeschnitten sind oder nicht. Also ich würde es nicht verallgemeinern, du hast das neue Material. Auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite hat ein Akustiker eine wirkliche Alternative in Fällen, wo du wirklich einen sehr schmalen Gehörgang hast, wo es eine gewisse Flexibilität braucht, wo du eine gewisse Stabilität brauchst. Und wenn du das dann halt auch noch gut, ordentlich dann versorgen kannst, dann bist du als Akustiker glücklich. Denn am Ende musst du den Kunden versorgen. Und du hast auch Fälle, wo nicht immer eine Otoplastik geht. Stichpunkt Stürmchen, ne?
Ja, genau. Also ich denke, es ist einfach interessant in den Fällen, wo man eine gewisse Hautunverträglichkeit hat gegenüber diesen Standardmaterialien, aber halt nichts super Hartes einsetzen kann, weil die Person das entweder nicht mag, das Gefühl, oder weil der Gehörgang eng ist und es dann irgendwie irgendwo aneckt, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Kunden gibt, die man sonst nicht mit einer Otoplastik versorgen könnte. Und allein dafür lohnt es sich schon, weil wir wissen ja alle, dass Schirmchen keine echte Alternative sind, was die Übertragung angeht.
Und nichts anderes im Grunde genommen haben mir Klee und Schmidt in Köln auch so bestätigt. Dass sie eben bei der ersten Kundin, war das sogar der Fall, keine andere Alternative
hatten. Wunderbar.
Und so ist auch die ganze Geschichte ins Rollen gekommen.
Okay, dann springen wir jetzt mal weiter nach Marburg, Thomas. Du warst in Marburg.
Ich war beim Zahnarzt.
Genau, du warst beim Zahnarzt. Allerdings blieben die Bohrer alle im Holster, sage ich jetzt mal. Was hat dich dahin geführt?
Ein ganz besonderer Zahnarzt namens Thomas Schünemann. Und zwar befasst dieser Mann sich schon seit 25 Jahren mit dem Thema Tinnitus.
Ein Zahnarzt?
Genau, ein Zahnarzt. Und Klammer auf, ich habe ja auch ganz viele Menschen beraten, die Tinnitus haben. Und ich habe immer gesagt, überprüft, ob ihr einen guten Aufbiss habt oder ob irgendwie also so ein kleiner Abstand bei den Zähnen ist. Das war nämlich bei mir der Fall.
Ja.
Interessanterweise auf der Seite, wo mein Meniere-Ohr ist. Und ich bin aber nie so richtig weit in die Materie reingegangen, was eigentlich die Zahnärzte genau tun können. Und dieser Thomas Schünemann, der hat einen bestimmten Griff, den er anwendet am Kiefer. Und mit diesem Griff kann er bei sehr vielen Menschen direkten Tinnitus beeinflussen, bis dahin gehen, dass das Geräusch sogar verschwindet, während er ihn ausübt.
Eieiei.
Das ist keine Hexerei. Also ich gucke mir das an. Und der besondere Clou ist, dass er eine besondere Beißschiene baut, die anders geformt ist als eine normale Beißschiene.
Okay.
Und zwar ist es halt eben so, dass wir pro Nacht, in jeder Nacht mit 150 Kilo unsere Zähne zusammenknirschen. Ja? Das sind die stärksten Muskeln im menschlichen Körper. Und das ist eigentlich auch nichts Schlechtes, sondern es dient eben dem Stressabbau, dass man das macht. Aber wenn man jetzt im Dauerstress ist, kann es halt sein, dass man aus dieser Spannung nicht rauskommt. Und dadurch verdichtet sich das Kiefergelenk.
Ja.
Und diese Verdichtung kann er praktisch mit dieser besonderen Beißschiene, die ist so ein bisschen keilförmig, und hebelt sozusagen das Kiefergelenk wieder raus und dadurch kann er das beeinflussen.
Stellt er die selber her?
Er macht den Scan selbst und sagt, wie sie gebaut werden sollen. Und jetzt kommt was, was ein bisschen vorausgreift. Ich werde noch einen weiteren Artikel dazu schreiben, weil ich darin noch genauer ausführe, was eigentlich anatomisch im Körper los ist. Da hat er nämlich was unglaublich Spannendes rausgefunden. Aber jedenfalls, er sieht die ganze Sache sehr ganzheitlich und das Erste, was er gemacht hat, bevor er sich meinen Kiefer angeguckt hat, ist, er hat mich vor ein Lot gestellt, also ein senkrechtes Lot, und dann hat er schon gesehen, dass mein Körper schief ist, und das wusste ich auch vorher schon, weil
also,
ich habe halt...
Lot, helf mir nochmal.
Es ist ein Seil, wo ein Gewicht dran ist, vereinfacht gesagt, ja, und das wird durch die Erdanziehungskraft ganz gerade nach unten gezogen. Und dadurch, wenn du gerade davor stehst, kann er sehen, ob du gerade bist. Und hat zum einen gesehen, dass meine Wirbelsäule krumm ist, was ich auch vorher schon wusste, und dass mein Kiefer seitlich versetzt ist. Und dann hat er, bevor er diese Schiene gebaut hat, hat er praktisch meinen Kiefer korrigiert, hat den also praktisch so weit rübergezogen, während ich vor diesem Lot stand, dass es gerade war, und hat mir so ein bisschen Abformmasse in den Mund reingemacht, sodass praktisch das die Basis ist, zu der mich diese Schiene jetzt hinzieht.
Ja.
Und die Schiene selbst wurde auch nicht mit einem Abdruck gemacht, sondern tatsächlich gescannt, weil das nämlich viel genauer ist, weil nur dadurch hat man ja sozusagen einen neutralen Scan von Ober- und Unterkiefer, während wenn ich zusammenbeiße, kann ja immer in dem Moment etwas passieren, dass ich irgendwie eine Schiefstellung in dem Moment halt habe. Ne?
Ja.
Und diese Schienen, die lässt er dann herstellen. Das ging dann auch sehr schnell über Nacht, per Express. Und dann hat er sie noch händisch nachgeschliffen, um sie wirklich absolut astrein für mich sitzen zu machen. Und welchen Effekt das bei mir hatte, das wird dann Teil des nächsten Artikels. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Tinnitus.
Genau.
Er hat... Wie gesagt, er macht schon seit 25 Jahren. Er hat aber auch angefangen, das wissenschaftlich auszuwerten. Und seit 2021 macht er das nämlich so, dass er den Leuten auch einen Tinnitus-Fragebogen gibt, den er vor der Behandlung und nach der Behandlung ausfüllen lässt, um das sozusagen zu validieren, was er da macht.
Ja.
Und seitdem hat er 700 Leute mit dieser Methode behandelt. Und bei 11% von denen ist in dem Moment, wo er den Griff ausgeübt hat im Kiefer, der Tinnitus verstummt.
11%.
11%. Und bei 80% gab es eine Verbesserung, eine Veränderung. Und
krass.
Das Interessante daran ist, dass man ja eigentlich nach gängiger Lehrmeinung davon ausgeht, dass Tinnitus nach 3 Monaten, wenn er dann noch da ist, chronisch ist.
Genau.
Er hat aber zum Beispiel auch Leute gehabt, die schon mehr als 20 Jahre einen Tinnitus haben und die haben trotzdem auf den Griff reagiert. Das heißt, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen anders drüber nachdenken. Ich will jetzt aber das auf ein anatomisches Detail hinaus, was er sozusagen herausgearbeitet hat, was selbst ich, obwohl ich mal ein Buch über das Thema Hören geschrieben habe, nicht kannte. Und das war mir neu.
Aha.
Und zwar Was ich in meinem Buch Ganz Ohr geschrieben habe, ist, dass in der Evolution so war, dass die Gehörknöchelchen ursprünglich Teil des Kiefers waren, dann in der Evolution hochgewandert sind und im Ohr gelandet sind. Und was ich zu dem Zeitpunkt aber, was mir nicht bewusst war, war, dass beim Embryo im Mutterleib sich sozusagen diese Evolution in Zeitraffer wiederholt. Auch da ist es so, dass diese Gehörknöchelchen anfangs Teil des Kiefers sind, ja.
Nein. Das heißt also, die Evolution geschieht erst in der pränatalen Entwicklung des Embryos.
Sozusagen. Richtig, und zwar im Zeitraffer.
Und hat das auch damit zu tun, dass dann deswegen das erste Organ des Menschen ja besagtes Ohr ja ist, ne, Mutter-Kind-Kommunikation und so ein Zeug, dass das dann dementsprechend auch in einem sehr frühen Stadium stattfindet?
Also es ist so, dass ab dem dritten Monat diese Gehörknöchelchen anfangen zu wandern. Und jetzt kommt das, was ich nicht wusste. Wenn sie das tun, ziehen die ein knorpeliges Band mit, was sie bis zum Ohr ziehen. Es gibt der sogenannte Meckelknorpel. So, und dieses Band, das findet eigentlich in den Anatomiebüchern und so weiter eigentlich nur am Rande statt, weil immer davon ausgegangen wird, dass es sozusagen im Kiefer endet. Er hat aber herausgefunden, dass es durch eine Öffnung im Kiefer eine Verbindung gibt direkt zum Hammerfortsatz im Ohr. Also es endet am Hammerfortsatz.
Nein.
Und dieses Band, das hat er dann auch, also er hatte die Vermutung, dass es so ist, und dann hat er das mit Marburger Studenten in mehreren Schädelpräparationen dahingehend auspräpariert und hat sich das angeguckt. Dieses Band ist 4 Millimeter dick. Also man kann sich vorstellen, was das für eine enorme Wirkung hat. Wenn das dann auch wirklich am Gehörknöchelchen endet, dann hat man natürlich eine viel stärkere Kopplung von Kiefer zum Ohr, als bisher angenommen wurde.
Und wenn du davon ausgehst, dass die Nervenbahnen, die ja verlaufen, ne, ins Richtung Gehirn, ja, vom Hörnerv und so weiter und so fort, das Kiefergelenknerv hier an der Seite ja irgendwann mit dem Hörgang zusammenläuft.
Ja.
Dann macht das ja doppelt Sinn.
Ja, dann haben wir noch die mechanische Wirkung von diesem Band. Und das Band ist halt etwas, auf das er auch einwirkt, wenn er diesen Griff anwendet. Also einerseits dekomprimiert er das Kiefergelenk und andererseits wirkt er auch auf dieses Band. Und ich wollte jetzt mal in die Runde fragen von allen Hörerinnen und Hörern, die zuhören, ob sie jemals schon mal in ihrer Ausbildung oder überhaupt von diesem Band, von dieser direkten Verbindung des Kiefers mit den Gehörknöchelchen gehört haben. Ich nicht. Wie gesagt, ich habe ein Buch drüber geschrieben. Und ich glaube, es liegt daran, weil wenn man einen Schädel präpariert, muss man wissen, wonach man sucht, weil sonst kappt man dieses Band automatisch beim Präparieren. Und er wusste das vorher und hat es entsprechend hat den Schädel anders öffnen lassen von diesen Marburger Anatomiestudenten. Ja?
Krass.
Ja. Also hat jemand von euch schon mal von diesem Band gehört, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an sünder@omnidirekt.com. Es würde mich sehr interessieren, mich mal mit euch auszutauschen oder auch wenn ihr Erfahrung habt mit anderen Zahnärzten. Ich weiß mittlerweile, dass es auch noch ein paar andere Zahnärzte gibt, die besondere Beißschienen bauen, die speziell für diese Tinnitus-Geschichte geeignet sind. Was das bei mir bewirkt hat, diese Beißschiene, das wird nochmal ein eigener Artikel in der nächsten Ausgabe und da werde ich auch nochmal auf die besonderen anatomischen Zusammenhänge kommen. In dem aktuellen Artikel handelt es sich um ein spannendes Interview, lest es gerne mal durch. Es hat bei mir nochmal einiges verändert in meiner Perspektive auf Tinnitus. Man muss immer dazu sagen, es ist sicherlich so, dass es viele verschiedene Arten von Tinnitus gibt, viele verschiedene Ursachen. Ich gehe aber so weit zu sagen, dass öfter eine konkrete körperliche Ursache besteht als bisher angenommen, anhand der Erkenntnisse, die er gesammelt hat.
Und dass du eine Geschichte hättest, wo du sagst, es ist, wenn du es chronisch hast, über 3 Monaten, wie du vorhin gesagt hast, nicht ausgeschlossen, dass so ein Tinnitus, den du jahrelang gehabt hast, womöglich komplett zur Seite schieben kannst.
Ja, das stimmt. Oder zumindest positiv beeinflussen. Ja. Und und wie gesagt, was da nun physiologisch dahinter steht, wie das auf das Ohr nochmal konkret wirkt, das ist auch nochmal eine extrem spannende Sache.
Am Ende, ist dir bekannt, inwieweit die Deutsche Tinnitusliga mit dem Thema schon konfrontiert ist?
Da habe ich mich jetzt aktuell noch mit niemandem drüber ausgetauscht. Also auch wenn da jemand zuhören sollte, wenn jemand das Heft in die Finger bekommt und das liest, setzt euch mit mir in Kontakt, lasst uns austauschen. Es ist ein spannendes Thema und ich setze jetzt noch zum Ende einen Teaser. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich Morbus Meniere habe. Und das, das wird in der nächsten Ausgabe ausgearbeitet. Und man muss ja bedenken, ich bin ja schon lange an dem Thema dran und ich habe jetzt zum ersten Mal eine valide Theorie, wie es bei mir so weit gekommen ist. Und vielleicht können andere davon auch profitieren.
Wahnsinn. Bald spricht hier Dr. Sünder.
Und nicht mehr Hörakustikmeister Sünder. Ich sehe dich schon wieder an der Uni, mein Lieber.
Alles unter Vorbehalt. Wir geben keine Gesundheitsratschläge, muss man dazu sagen. Richtig, aber wir geben Erkenntnisse weiter, die wir gewinnen. Ne?
Richtig. Ich würde euch gerne im letzten Abschnitt nochmal wieder zurück mit nach Köln nehmen, denn auch ich war in Köln im März. anlässlich des Tags der Hörgesundheit. Ne, wir erinnern uns, dieses Netzwerk, ne, ISMA, Terzo, Audora, ihr Direct, haben sich ja im April 24 sozusagen als Netzwerk Hörgesundheit gegründet, zusammen mit nach eigenen Angaben, muss man hier an dieser Stelle dazu sagen, rund 50 Fachgeschäften. Und die haben jetzt ihr erstes großes Event abgehalten in Köln.
Und?
War insofern ganz interessant, weil es ja einen, ich nenne es mal, fachlichen Teil gab. Dann aber gen Nachmittag, früher Abend und natürlich auch später Abend es aber auch aufgemacht wurde für Betroffene. Also da haben sich sind einige Leute zusammengekommen, die vielleicht sonst so auf derartigen Branchenveranstaltungen eher nicht zusammenkommen. Es sei denn, es ist jetzt ein Jubiläum von einem Fachgeschäft oder irgendwie sowas. Und das war, also ich bin nicht bis zum Schluss geblieben, aber das, was ich gesehen habe, fand ich ganz interessant. Da gab es eine Keynote ganz am Anfang von Frau Professor Dr. Marlies Knipper. Sagt die jemandem von euch was?
Schon gehört, ja. Natürlich.
Die ist von der Universität Tübingen und sehr stark zum Thema Grundlagenforschung unterwegs. Auch so Mausmodelle und all solche Dinge kommen bei ihr vor. Und sie hat mit ihrer Keynote im Grunde so eine Art wissenschaftlichen Unterbau geliefert für das, was eben auch das Netzwerk Hörgesundheit propagiert. Ne? Also denen geht es ja darum, neben der Technik die Rehabilitation ganzheitlich sozusagen äquivalent zu sehen zur Technik. Also ich habe jetzt in meinem Artikel geschrieben, denen geht es nicht einfach nur darum, Technik ans Ohr und Ex, sondern langfristige Begleitung, Hörtraining und so weiter und so fort. Und die hat da ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Da geht es um die Schnelligkeit von Hörnervenfasern und so weiter. Das passte alles ganz gut, fand ich sehr interessant. Im Anschluss gab es dann verschiedene Podiumsdiskussionen, wo es zum Beispiel um das Thema ging, ne, künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch, nenne ich es jetzt mal, was bleibt uns als Hörakustikerinnen und Akustiker noch? Da haben dann Frau Dr. Gabriel, Matthias Paar und Dominik Schmidt mit Boris Klöck diskutiert. Das fand ich ziemlich interessant. Also echt eine coole Gesprächsrunde. Leute aus dem Publikum, Harald Bonsel zum Beispiel saß da auch, oder Jürgen Becker, haben sich damit eingebracht und all sowas fand da statt. Also echt ein ganz, ganz interessanter Tag, muss ich sagen.
Okay. Okay.
Jetzt habe ich euch erschlagen damit. Ne?
Naja, aber da ich deinen Artikel gelesen habe, das, was Frau Dr. Knipper sagt, was ja so ein Fakt ist, der, glaube ich, vielen nicht so richtig bewusst ist, ist ja, dass zum Beispiel Lautstärke über die Feuerungsrate der Nervenzellen kodiert wird. Das heißt, die Nervenzellen, die feuern nicht stärker, weil es lauter wird, sondern verändern die Geschwindigkeit. Das heißt, das sind alles ganz komplexe Codes, die da abgehen und daraus baut unser Gehirn das Sprachbild zusammen. Und was Frau Knipper halt sagt, ist, dass da eben auch Frequenzen, die oberhalb der 10 Kilohertz liegen, eine wichtige Rolle spielen und dass deshalb die Übertragungshöhe der Hörgeräte besonders wichtig ist, auch wenn man es gar nicht so bewusst wahrnimmt.
Und auch das Ohr richtig, nicht also mehr wahrnehmen und verarbeiten, also verarbeiten ja schon, aber so du als Mensch nicht mehr wahrnehmen kannst.
Ja.
Sie fordert ja im Grunde zum Beispiel Audiometrie bis 16 Kilohertz, ne? Weil sie halt, wie du es eben schon gesagt hast, Thomas, sagt, dass es oberhalb der 10 Kilohertz oder auch 8 Kilohertz, es geht immer so ein bisschen hin und her, mal sind es 8, mal sind es 10, eben einfach Dinge sind, die bei Leuten, bei denen nach heutigen Messungen klinisch keinerlei Hörverlust sichtbar wäre, dass es eben da trotzdem schon Probleme geben kann, vor allem auch in Stille, nicht unbedingt jetzt im großen Störlärm. Und die man eben auch, also diese Defizite, die da eventuell schon bestehen können, ne, es geht dann immer um die Schnelligkeit, um die schnell feuernden Hörnervenfasern, dass man sowas dann eben auch mit Hörtraining und so weiter positiv beeinflussen kann.
Und da hat mich ja immer gewundert, dass du das im CI-Bereich oder bei der Pädagogik ja machst, weit über die 10.000 Hertz hinaus, ne, dass du das da testen musst. Dass du das bei normalen hörversorgenden Menschen nicht machst und nur bis auf die 10 gehst, hat mir nie eingeleuchtet.
Ja, ich glaube, das rührt daher, dass man davon ausgeht, dass die Sprachanteile halt in diesem Bereich liegen alle. Aber das ist halt eben dieser grundsätzliche, das Missverständnis. Es geht nicht darum, ob jetzt ein reines Sprachsignal wie ein A-O-U da ist, sondern es geht um den gesamten Klang, den wir permanent dekodieren sozusagen.
Ja, richtig. Und deshalb sagt sie eben, ja, also sie fordert dann im Grunde erstens Audiometrie ruhig hoch bis 16 Kilohertz, ganzheitliche Versorgung von Menschen und am besten natürlich auch Hörgeräte mit möglichst großer Bandbreite. Ne? Wobei, ich glaube, was ist das Höchste, was Hörgeräte können? 8 oder 10 Kilohertz, darüber hinaus können die Hörer nicht, oder? Thomas, weißt du das?
Es wird eigentlich bis 10 Kilohertz sozusagen geregelt. Aber das ist ja eine gute Nachricht für die Hörakustiker. Das ist ein wirklich wissenschaftlich validiertes Argument für Premium-Geräte, weil einfach man nimmt den Kunden viel mehr, wenn man als man denkt, wenn man ihnen günstigeres gibt, wenn man diese hohen Frequenzen dadurch zwangsläufig weglassen muss.
Genau, weil eben die Premium-Geräte die mit der maximalen Bandbreite sind.
Ja.
Ja. Ganz clever. Das heißt, hat er noch nicht mal mit Komfort-Features und sonstiger KI zu tun, sondern erstmal mit so einer schnöden Angelegenheit wie Bandbreite bis 10 Kilohertz. Ja.
Das muss ein Kunde erstmal wissen.
Ja, also ich würde jetzt am Ende erstmal noch nicht sagen, dass das alles als in Stein gemeißelt zu betrachten ist. Ich wäre da jetzt persönlich noch so ein bisschen vorsichtig, obwohl ich es eigentlich alles einleuchtend fand, was Marlies Knipper in ihrer Keynote gesagt hat. Aber demgegenüber stehen natürlich auch so technische Herausforderungen. Ne? Ja, ich meine, kannst du Hörer für Hörgeräte bauen, die überhaupt so hoch kommen, 13, 14, 15, 16 Kilohertz? Braucht man dafür zwei Wege Lautsprecher sozusagen oder wie ist das eigentlich? All das sind ja denn eben die Dinge, die man sich fragen muss, wenn man da sagt, das ist so. Ne?
Klar, Umsetzbarkeit, Wirtschaftlichkeit, da spielen einige Argumente hinten dran noch eine Rolle.
Ja, insofern, also wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ich fand das schon sehr interessant. Und bin jetzt mal gespannt, welche Diskussionen das auslöst. Ich hoffe doch, dass es da viele Anknüpfungspunkte gibt, wo Leute quasi weiterdenken, weiter formulieren, diskutieren und so weiter.
Insofern haben wir ja wieder eigentlich ein ganz tolles Heft beieinander, wenn man ja noch weiß, dass wir hinten dran noch mehrere Beiträge haben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Stichpunkt
richtig,
wir haben uns Big Bang von Videx, ne? Nur mal um einen Hinweis zu geben. Also ich glaube, das ist keine vertane Zeit, da mal einen Blick in die Ausgabe wieder mal reinzuwerfen, oder Dennis, was denkst du?
Grundsätzlich alle Seiten lesen, von vorne bis hinten und dann nochmal von
hinten. Ja, du weißt, wie ich es meine. Bist du denn glücklich halbwegs mit deinem Heftchen?
Ich glaube schon. Wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, was die Entscheidung für die Titelseite anbelangt. Das mache ich gleich nach dem Mittagessen mal.
Ja, nochmal.
Und dann kommt es auch so ein bisschen darauf an, welches Foto am meisten tauglich ist. Aber ich bin guter Dinge.
Schauen wir mal. Da werden wir noch ein bisschen diskutieren.
Ja, sehr schön. Und ich hoffe, dass auch ein paar E-Mails kommen zum Thema Tinnitus und Meckelknorpelband sozusagen. Das wäre spannend.
Sünder mit ue@omnidirekt.com.
Genau. Freuen. Und eine Sache hätte ich noch irgendwie. Vielen, vielen Dank an alle, die sich die Mühe in diesem Monat gemacht haben, uns mal einen Leserbrief zu schicken. Denn das ist etwas, wo wir wirklich sagen müssen, in der Form haben wir das auch noch nicht so erlebt.
Wunderbar, richtig. Da unser großer Dank. Und dann verbleiben wir mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Omni Direct.